auf Jesus, der wiederkommen wird. Aber darauf warten die Christen schon seit 2000 Jahren. So wie man noch manchmal lange auf Dinge wartet, die man sich erhofft, und sie treten einfach nicht ein. Diese Fragen, warum, haben sich auch schon die ersten Christen gestellt, als in dem Laufe der Jahrzehnte deutlich wurde, der Herr kommt nicht so schnell wieder, wie sie es eigentlich erhofft und gedacht hatten. Und die Bibel geht sogar selbst auf diese Frage ein, wenn im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, wir lesen können, in Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, also wiederzukommen, wie es viele für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren wird, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre, dass jedermann umkehrt, heißt das mit anderen Worten, und diesen Jesus Christus annimmt, bevor er kommt, um mit dabei zu sein, wenn er kommt und die zu sich nimmt, die auf ihn warten. Darum ist es ein Zeichen der Gnade und Geduld, dass immer noch die Zeit ist, dass immer noch, wir nennen das Gnadenzeit ist. Und für uns heißt das, die wir warten, uns innerlich vorbereiten darauf, dass er wiederkommen wird, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns auch vorbereiten lassen, dass wir uns verändern lassen, dass wir die Gnade haben, dass unser Leben immer mehr so die Gestalt gewinnt, die Jesus haben möchte, die Jesus in uns sein möchte. So bereiten wir uns vor, darauf ihm zu begegnen. Und davon handelt auch der Predigttext von heute Morgen. Ein Text, der sehr geläufig ist. Und wir werden vielleicht gleich zu Anfang denken, wenn ich anfange, ihn vorzulesen, ach, das also. Aber damit fängt es meistens an, dass wir nicht wirklich zuhören, wenn wir gleich schon meinen, genau zu wissen, was da kommt. Man hört den Aufruf mancher Kinder in der Sonntagsschule, kenne ich die Geschichte, kenne ich doch schon alles. Aber wie gut kennen wir das wirklich? Und ich möchte uns diesen bekannten Text deshalb vorlesen, der auch ein Text ist, der zum Advent passt und den Bogen schlägt, auch in die Zukunft deines Kommens. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Da lesen wir, so seid nun unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm die Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und in Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Und das wird geschehen, wenn er, so füge ich jetzt hinzu, wiederkommen wird. Ich hoffe, wir haben gemerkt, dass man diese Verse nicht einfach so abnicken kann. Kenne ich schon, weiß ich schon alles. Es ist etwas in Gedichtsform geschrieben, das hört man vielleicht ein bisschen raus. Es ist ein Christuslied, das in der Urgemeinde weite Verbreitung gefunden hat. Und auch Paulus hat es nicht selber erdacht, sondern er greift das auf und bringt es den Philipperchristen hier zu Gehör, dieses alte Christuslied. Nun ist es bei einem Musikstück oder einem Lied wichtig, dabei die Vorzeichen zu beachten. Wenn wir vorhin als Chor gesungen haben und jeder würde einfach die Noten singen, die da stehen, ohne zu achten, ob da ein Kreuz oder ein B davor steht, ob der Ton erhöht oder erniedrigt ist, dann gäbe das eine Kakophonie, wie man so schön sagt, also eine furchtbare Missklang. Es muss also schon jeder die Note wirklich singen, die da steht, damit sie klingen kann. Dieses Christuslied, es ist für sich wohl ein Glaubensbekenntnis, aber es ist nicht alles damit gesagt, sondern dieses Christuslied hat ein Vorzeichen. Und dieses Vorzeichen lässt uns einstimmen auf das, was dort in diesem Lied gesagt wird, dass wir so in dieses Lied einstimmen, wie es Jesus gerne haben möchte. Denn es ist diesem Lied eine Aufforderung vorgeschaltet. Es sei unter euch jeder so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und dann kommt dieses Christuslied. Es geht also letztlich nicht um Dogmatik, also nicht um eine Lehre vom Weg Jesu, den man so erzählt oder den man erklärt und dann nicken wir dazu, sondern es ist eine Ermahnung, der dieses Christuslied vorgestellt ist. Und damit bekommt dieses Christuslied einen ermahnenden Charakter, einen Hinweischarakter darauf, wie wir leben sollen. Wenn wir dieses Vorzeichen beachten, dann verstehen wir dieses Wort besser und spuren ein, dieses Christuslied mit unseren Worten und mit unserem Leben nachzusingen. Es ist, und wir sind gut darin, dass wir das Richtige tun und das Rechte glauben, sind wir aber genauso gut darin, es auch zu praktizieren, es zu leben, es konsequent zu leben, das heißt nachfolgend in der Nachfolge Jesu, dieses Wort zu leben und das, was Jesus sagt. Dieser Glaubensabschnitt, dieser Text fragt dich und er fragt mich, ist dein Glaubensbekenntnis und dein Glaubensleben eigentlich eine Einheit? Oder bekennst du dieses Lied im Gottesdienst und lebst im Alltag ganz daneben? Wir wollen also diesen Weg Jesu, dieses Weihnachtslied, dieses Lied von Christus in doppelter Weise lesen. Erst einmal darin, dass es uns den Grund unserer Gemeinde, unserer Rettung zeigt. Und dann auch zweitens, dass es unsere Gemeinschaft prägen soll. Wenn wir das Erste besser verinnerlichen, kommen wir dem, was er eigentlich damit sagen möchte, näher auf die Spur. Unser ganzes Leben wird von innen her gelenkt, von inneren Grundsätzen bestimmt. Das zeigt sich auch in dem Weg, den Jesus gegangen ist, wenn er eine bestimmte Gesinnung hatte, von der Paulus schreibt. Wenn wir vom Uhrzeigersinn zum Beispiel sprechen, dann meinen wir damit die Richtung, in der dieser Zeiger läuft, wie er von der inneren Anlage, von der Gesetzmäßigkeit des Uhrwerks bestimmt wird. Die Gesinnung Jesu ist die innere Uhr sozusagen, der Jesus gefolgt ist. Das ist die Einstellung, nach der er gelebt hat. Und diese Gesinnung und der Weg Jesu, den wir in diesem Abschnitt lesen, ist das exakte Gegenteil, ja das genaue Gegenprogramm zu dem, was das Wesen dieser Welt ist und wie uns das in den Knochen steckt. So stolz, selbstgefällig und überheblich, wie wir oft sein können, auch anderen gegenüber. Mehr scheinen zu wollen, als zu sein und unser Elend nicht zuzugeben. Andere beherrschen, andere unterdrücken oder erniedrigen, den eigenen Machtanspruch, den eigenen Machtbereich auszudehnen, sich vielleicht sogar gegen andere unrechtmäßig durchsetzen. Das ist das Gepräge dieser Welt. Diese Gesinnung, diese Ausrichtung des Lebens ist in Wahrheit die Ursache für alles Unheil, für alles Elend, für alle Tränen, für alle Schmerzen, alle Sterben in dieser Welt. Man könnte es in jedem Konflikt dieser Welt durchbuchstabieren und es zeigen. Es ist das teuflische Wesen dieser Welt, das luziferische, das Prinzip leuchten, blenden, herrlich sein, übertrumpfen, herrschen wollen, beherrschen wollen. Aber es ist ein Irrlicht. Das führt nicht in die Freiheit, sondern zur Versklavung dieser eigenen Antriebe, denen man sich da verschreibt. Eine unersättliche Gier, immer noch mehr davon zu haben, noch stärker darin zu werden. Maßlos, ein Wort, das Wesen unserer Zeit beschreibt. So enthält diese Gesinnung, dieses Streben nach Größe und Überlegenheit mit unheimlicher Logik bereits den Fluch in sich. Denn Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Hochmut kommt vor dem Fall. In genau diese Welt aber kam der Sohn Gottes und stellte sich in so vollkommenen Gegensatz zu all dem, was in dieser Welt zählt und wichtig ist, dass es bis heute wie ein Fremdkörper wirkt. Er erniedrigte sich selbst. Er erniedrigte sich selbst. In Vers 8 steht das. Er erniedrigte sich selbst. Das ist ein König, der von seinem Thron aufsteht und sich in die Reihe seiner Bediensteten einreiht. Der dort nicht mehr das Sagen hat, sondern selbst zum Befehlsempfänger wird. Nicht andere haben ihm zu gehorchen, sondern er gehorcht anderen. Er muss Respektlosigkeit in Kauf nehmen. Den Kontrast bringt ein bekanntes Wortspiel gut zum Ausdruck, das für mich das in wunderbarer Weise und klarer Weise ausdrückt. Ihr kennt es sicherlich auch zum Teil. Das heißt, schon viele Menschen wollten Gott sein. Aber eigentlich alle bestimmen, herrschen, das Sagen haben. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Das ist das Einzigartige des biblischen Glaubens in Jesus Christus. Das bringt keine andere Religion. Und darin ist die Wahrheit des Evangeliums klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Schon viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein und wollte den niedrigsten Weg des Dienens gehen für alle. Jesus entäußerte sich selbst in Vers 7. Er verzichtete auf sein Recht mit all den Ansprüchen, die er vorher hatte. Er war bereit, sich zu nichts zu machen, zu nichts machen zu lassen, zunichte machen zu lassen. Er entleerte sich selbst, wörtlich. Er, der die höchste Macht besaß, geht den Weg in die Ohnmacht. Einmal in diesen Weg eingewilligt, muss er ohnmächtig miterleben, wie er abgelehnt wird, ausgelacht, verachtet und schließlich gedemütigt, gefoltert und zu Tode gebracht wird. Und er blieb in all dem seiner inneren Gesinnung treu vom Anfang bis zum Ende, die darin bestand, uns Menschen zu dienen. Nichts anderes war sein Bestreben. Alles zu unserem Besten zu tun und auch zu unterlassen. Unsere Belange höher einzustellen als seinen eigenen Vorteil und sein Wohlleben. Darum ist er den Weg des Dienens konsequent gegangen und zeigt uns, was Demut heißt. Manche übersetzen es mit Mut zu dienen. Ja, Demut zeichnet sich dadurch aus, Mut zu dienen, Mut für andere da zu sein, nicht über ihnen zu stehen, sondern unter ihnen zu sein. Diesen Mut hat er aufgebracht und er bedurfte ihn wahrhaftig für den Weg, den er zu unserem Heil gegangen ist. Das Ziel dieses Weges war zunächst einmal der Verbrechertod am Kreuz. Tiefer kann keiner sinken. Das war der verfluchteste Tod, die unmenschliche Todesart, die es damals gab und heute gibt es nicht viel schlimmere. Er war bereit, ganz unten anzukommen, ganz unten zu sein, die unterste Stufe zu erreichen, unsere Stelle nämlich einzunehmen. Dieser Abstieg Jesu aus höchster Höhe nach ganz unten ist einzigartig. Und es ist der letzte Schritt, die letzte Konsequenz dieses Weges, den er von Anfang an eingeschlagen hat. Jesus starb so, wie er gelebt hat. Wenn man das von jemandem sagen kann, ist sein Leben gelungen. Er lebte so, wie er starb so, wie er gelebt hat, in der Vollendung seines Dienens. Damit hat er wieder gut gemacht, was wir durch unseren Ungehorsam, durch unsere Rebellion, unser Aufstehen gegen Gott angerichtet haben. Sein Gehorsam, sein Dienst, er rettet uns von unserem Unheil, von dem Schaden, den unser Herr sein wollen, dominieren wollen, angerichtet hat und immer noch anrichtet. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wiederherzustellen, das ist das, weshalb er auf diese Welt gekommen ist. Das ist also das, was dieses Glaubensbekenntnis besagt, in wenigen Worten gesagt, darüber könnte man viel sagen. Ich ermutige euch, das in der Stille noch einmal nachzulesen, zu meditieren, euch hineinzuversetzen in diesen Weg, das, was dort ausgesprochen wird. Es ist ja sehr dicht als Lied gedichtet, deswegen braucht man schon ein wenig Zeit, um es noch voller auf sich wirken und hineinkommen zu können. Das Zweite, was wir aus diesem Lied lesen wollen, ist, dass der Weg Jesu unser Vorbild bedeutet. Diese tiefsten Erniedrigung, die er gegangen ist, ist ja bekanntlich die höchste Erhöhung gefolgt. Der Entehrte bekommt höchste Ehre. Der Bedeutungslose und Namenlose bekommt den Namen, der über alle Namen ist, die höchste Machtposition im Himmel und über die Erde. Er, der sich selbst unter alles gebeugt hat, ihm beugen sich und werden sich nun beugen aller Knie, wenn er wiederkommt. Die Pointe dieses Weges liegt in dem kleinen Wort darum. Darum hat Gott ihn erhöht. Warum hat Gott ihn erhöht? Darum, weil er sich selbst erniedrigt hat. Indem Gott ihn zu sich erhöht, bestätigt Gott den Weg, den er gegangen ist, und setzt seinen Amen darunter. Er bestätigt damit, dass diese Gesinnung Jesu die ist, die gilt und die zählt von nun an für alle, die an ihn glauben. Dieses Darum hat den klaren Sinn, dass er den Weg Jesu untermauert, seine geliebte Gesinnung, seine innere Haltung. Die bekommt dadurch das nötige Gewicht, wenn Gott sagt, darum, weil er so gedient hat, darum hat Gott ihn erhöht. Damit wir uns zu Herzen nehmen, an jeder sei so gesinnt, innerlich ausgerichtet in seinem Handeln, wie er es war. Die Gemeinde, an die Paulus diesen Brief schrieb, war ihm besonders ans Herz gewachsen. Es klingen aber dort auch einige ernste Probleme an, die es dort gab. Uneinigkeit, Streit und Rechthaberei. Es stand die Einheit, die Einmütigkeit, der Frieden auf dem Spiel und damit zugleich auch die Kraft der Gemeinde, dieses Licht in der Welt leuchten zu lassen. Es war diese Situation, für die Paulus unseren Abschnitt geschrieben hat. So sehen wir wieder einmal neu, dass gerade die Missstände, Probleme und Schwierigkeiten der Gemeinde damals Anlass für die Briefe gewesen sind, für viele Briefe, die Paulus geschrieben hat. Darum haben wir sie. Weil Gott sich nicht abfindet mit dem, wie wir sind, weil er uns verändern möchte. Weil er möchte, dass wir Schritte zu unserer Umgestaltung tun. Er will Ihnen sagen, weil viele eurer Probleme können gelöst werden, wenn ihr die Gesinnung und die Haltung Jesu eures Herrn euch zu eigen macht. Wenn ihr nicht auf Positionen pocht um jeden Preis. Wenn ihr nicht eure Erkenntnisse anderen überstülpen wollt und ungeduldig seid, bis sie schließlich auch die richtige Erkenntnis haben von Glaube, Taufe und Gemeinde. Dass ihr anderen echt vergeben könnt, die schuldig geworden sind. Dass ihr Enttäuschungen verarbeitet, dass ihr sie loslasst und nicht konserviert. Darum geht es. Wenn ihr das nicht tut, braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn Misstrauen und ungelöste Konflikte die Gemeinschaft stören und ihr nicht zueinander kommt, sondern euch gegenseitig blockiert. Begegnet einander in dieser Einstellung, in dieser Gesinnung Jesu. Darum hat Paulus dieses Christuslied aufgegriffen. Nicht den eigenen Vorteil um jeden Preis zu suchen und aufzutrumpfen, nicht deine eigenen Positionen festzuhalten und beleidigt sein, wenn man damit nicht durchkommt, auch wenn man meint, man hätte recht. Nicht nur dann zufrieden sein, wenn die eigene Meinung von allen anerkannt wird, sondern loslassen können. So wie der Sohn Gottes losgelassen hat, alles, was er hatte, alle Vorrechte, alle Macht, alle Ansprüche, hat er losgelassen, um unsertwillen. Und da gilt es zu lernen, loszulassen, und zwar in die Hand Jesu zu lassen. Er kümmert sich um das, wo wir uns beleidigt, wo wir uns misshandelt fühlen, wo wir meinen, uns geschehe Unrecht. Er kümmert sich drum. Darum in Demut achte eine den anderen höher als sich selbst. So ist das gemeint. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir doch so sehr dazu neigen, unser eigener Herr zu bleiben, unverbindlich zu bleiben, uns nirgends festzulegen, wenn es sich vermeiden lässt, wenn es um einen Dienst oder eine Dienstperiode geht. Von da gesehen, nehmt als Vorbild unsere Diakone. Die sind bereit gewesen, die sind bereit, sich für diese Jahre in Dienst nehmen zu lassen. Sie sind bereit zu sagen, ich will diese Zeit dem zur Verfügung stehen, diesem Dienst, mich zu weihen, mich ihm zu widmen, für meinen Herrn, für die Gemeinde. Nicht selbstverständlich, wenn Menschen diese Festlegung bereit sind zu treffen. Unsere Diakone können damit Diener im Sinne Jesu sein. Ein Dienst, der nicht immer einfach ist. Wie jeder Dienst, der vom Herzen geschieht und mit Liebe geschieht, nicht einfach ist. Aber es lohnt sich, sich doch anspornen zu lassen, Jesus ähnlicher zu werden, wenn man bereit ist, einen Dienst verantwortlich zu übernehmen, ihn im Sinne Jesu auszuführen. Jesus blieb nicht unverbindlich, sondern Jesus hat sich festgelegt mit seinem Leben, uns zu dienen um jeden Preis. was für uns gut ist, was wir brauchen, dem hat er sich verschrieben. So sind wir alle herausgefordert, uns zu fragen, wie wir wirklich füreinander da sein können. Wie wir auch den geringen Dienst gerne tun, wenn es heißt, nach einem Fest sauber zu machen, zu putzen und diese Dinge und ähnliche mehr. Wie kann ich das tun? Und dann wird der Herr mir zeigen, ja, tu das. Diene mir damit, diene den Geschwistern damit. Wer im Sinne Jesu dient, hat niemals verloren. Er gewinnt immer. Nämlich das Lob und die Zustimmung seines Herrn. Auch wenn Menschen oft es nicht sehen. Obwohl auch Menschen, wir auch ihnen durchaus einmal ein Lob zusprechen sollten. Auch am Diakon, auch am Ältesten, auch jemandem, der in der Gemeinde mitarbeitet. Sagen, prima, dass du das machst. Freue mich, mach weiter so, ich bete für dich. Nun, diese Gesinnung Jesu zu üben und zu leben, dieser Weg mag uns als eine totale Überforderung vorkommen. Wie sollen wir denn den Weg gehen, den Jesus gegangen ist? Ich weiß noch, wie unsere heranwachsenden Kinder immer neue Schuhe benötigt haben. Das kennen alle, die die Kinder haben, ja auch. Wenn man Schuhe kaufen würde, die genau zu den Kinderfüßchen passen, machen wir einen Fehler. Denn am nächsten Tag ist er schon zu eng. Wir kaufen also immer unseren Kindern Schuhe, die ein wenig größer sind als ihre Füße. Warum? Damit sie reinwachsen können. Nun mag es wirklich uns etliche Schuhnummern zu groß erscheinen, so wie Jesus zu dienen. Natürlich nicht diesen Weg zu gehen, den er zur Erlösung der Welt gegangen ist, aber in unserer gesinnten inneren Einstellung zu leben und so einander zu dienen. Darum geht es ja. Das ist sicherlich um einige Nummern zu groß, aber indem unsere Kinder in den größeren Schuhen gelaufen sind, haben sie eingelaufen sind, hineingewachsen. Die Haltung Jesu einzunehmen, zu sagen, Herr, ich will den Menschen dienen, wie du mir gedient hast und dieser Welt, ist eine Entscheidung, eine Haltung, die ich einnehme, ein bewusster Schritt, auch wenn er uns viel zu groß erscheint. Aber hineinzuwachsen haben wir noch Gelegenheit, denn noch ist Gnadenzeit, noch ist Jesus nicht wiedergekommen. Im praktischen Tun, dass unsere innere Anlage aktiviert wird, nämlich Christus in uns. Seid gegeneinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Dieser Christus lebt in dir und lebt in mir. Ihm gibst du Raum, wenn du dich entscheidest, ein Leben im Dienst zu führen für Menschen, für den Herrn und zu seiner Ehre. Dann aktivieren wir die innere Lage in uns, Christus. Das ist keine adventliche Gemeinde, die die Menschwerdung Jesu nur als Glaubensbekenntnis im Munde führt und nicht mehr. Advent feiern wir erst dann recht, wenn wir uns das Vorbild Jesu zu Herzen nehmen und anfangen, es in kleinen Schritten in die Tat, in die Praxis umzusetzen. Gelegenheiten dazu gibt es in unserem Alltag jede Menge. Eine wahrhaft adventliche Gemeinde überträgt dieses Bekenntnis in ihr Leben und lebt es aus. So wird eine adventliche Gemeinde eine, die von dem Kommen des Herrn her lebt, die von dem lebendigen, in uns wohnenden Herrn geprägt wird, die sich umgestalten lässt und die damit ein Hinweis ist, für andere Menschen auch diesem Jesus zu vertrauen, sodass wir als Kinder Gottes, als seine Gemeinde leben und das Licht des Evangeliums in uns und durch uns glaubwürdig scheinen lassen in diese Welt. Solange, bis der Herr wiederkommt. Lasst uns die Zeit bis dahin dazu reichlich nutzen. Amen.